Heute möchte ich mal mit einer Frage für dich anfangen, mit der du dich wirklich beschäftigen solltest. Nicht einfach nur drüber weggehen, sondern wirklich für dich beantworten. Stell dir mal vor, du bist es Montagmorgen, Montag von mir aus 6.30 Uhr, 7 Uhr. Du wachst auf und du kannst nicht in deinen Betrieb. Du kommst nicht hin, vielleicht kein Internet, kein Handy. Du kannst auf jeden Fall nicht in die Firma fahren. Jetzt ist das Gedankenspiel für dich, was passiert, wenn du bis Freitag nicht in die Firma kannst? Du kannst bis Freitag keinen Einfluss nehmen, du kannst niemanden erreichen und du kannst auch nicht vorbeifahren. Das ist die ehrliche Frage an dich. Was passiert, wenn du wirklich mal 5 Tage nicht in die Firma kannst? Gott behüte, bei manchen Menschen gibt es solche Schicksalssituationen, dass das wirklich vorkommt. Überleg mal, was passiert bei dir? Und wenn jetzt deine Antwort irgendwie heißt, irgendwie zwischen chaotisch und gar nichts, dann solltest du dranbleiben, weil dann sollten wir unbedingt schauen, dass deine Firma zu einem Unternehmen wird und dein Job, wie soll ich sagen, besser eingesetzt wird und du nicht mehr im Hamsterrad deiner Firma gefangen bist. Wenn du aber sagst, meine Firma selber läuft komplett ohne mich, die Mitarbeiter wissen genau, was sie machen, auch wenn ich jetzt nicht am Montagmorgen da bin, ich muss auch nicht die ganze Zeit in die Bresche springen und 80% des Tagesgeschäfts gehen weiter, dann herzlichen Glückwunsch, du bist schon auf einem sehr, sehr guten Weg tatsächlich. Für alle anderen schauen wir uns das jetzt mal prinzipiell an und du bekommst natürlich zum Schluss des Podcasts wieder Tipps, Tricks, die du sofort anwenden kannst, um tatsächlich aus dem scheiß undankbaren Hamsterrad rauszukommen, das ganz, ganz viele Leute ihr Leben nennen. Es ist so, ich rede extrem oft mit Leuten, also wir haben 120 bis 150 aktive Handwerksunternehmer aus der Schweiz im Coaching und ich habe ganz, ganz viele von denen, mit denen ich eben natürlich mich regelmäßig austausche, sei es Erfa, sei es in den 1:1-Coachings, sei es auch mal beim Mittagessen und mir begegnen extrem viele Leute, die jeden Tag 10, 12, 14 Stunden teilweise arbeiten und Samstag noch Offerten schreiben und beim Familienessen dann auch noch kurz ans Telefon gehen müssen oder kurz antworten oder die ganze Zeit draufschauen. Und das Verrückte ist, dass ganz viele von den Leuten eben sagen, so, jo, nö, Moritz, das ist normal. Da bin ich stolz drauf, dass ich so ein riesen Arbeitsvolumen habe. Ich bin halt einer, der anpackt. Ich bin halt jemand, der macht. Und das ist was sehr, sehr Cooles. Das Problem ist, man sollte darauf nicht stolz sein, weil es sehr, sehr gefährlich ist und auch nicht, wie soll ich sagen, kein glorreicher Siegeszug, wenn man 6, 7 Tage die Woche 10, 12 Stunden am Tag arbeiten muss. Wenn man Samstag immer nur Offerten hat oder Offerten schreibt, Rechnungen, weil sonst nichts passiert, ist es kein Gütesiegel, sondern eher ein kleines Armutszeugnis, dass deine Firma keine Struktur hat und nicht im Griff hat. Aber wie gesagt, du kriegst nachher direkt ein paar anwendbare Tipps, Tricks, dass du da das vielleicht ändern kannst, relativ schnell. Jetzt ist prinzipiell so, das Problem ist, dass du eventuell am falschen Ort arbeitest, weil du eben selber die ganze Zeit Offerten schreibst, selber Lieferanten anrufst. Du solltest anstatt die Tätigkeiten alle selber auszuführen, solltest du wirklich Systeme und Prozesse bauen, also Abläufe bauen, die jemand anders über dich übernehmen kann. Weil das Resultat ist von dem, was dich sehr viel im Handwerk aufgebaut haben, dass alles nur um den Chef geht, dass jeder Prozess irgendwie über den Cheftisch geht oder über den Chefkopf. Da ist das Resultat, dass du einfach der teuerste Mitarbeiter deiner Firma bist. Du bist der teuerste Mitarbeiter deiner Firma, aber leider muss man auch sagen, der schlecht eingesetzteste deiner Firma. Wie wir es immer wieder mal haben, wenn du jetzt einen Projektleiter hast, der die Projektleiterschule kann, der sein Zeug beherrscht, der auch wirklich gut in dem ist, dann sollte der nicht das Lager kehren, der sollte nicht die Autos sauber machen etc. Und bei dir in der Firma ist es halt genau das Gleiche. Du musst dich ersetzbar machen. Wenn in deiner Firma niemand das machen kann, was du kannst, dann ist es sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr dünnes Eis und die Gefahr, dass man wirklich mal Montagmorgen nicht mehr in die Firma kann, was wir natürlich nicht hoffen und auch nicht damit rechnen. Aber jeder weiß es, das Leben spielt komische Spiele. Deswegen kann es halt mal passieren, dass wir Montag nicht in die Firma können und dann sollte der Laden nicht zur Asche gehen, sondern mal irgendwie mehr oder weniger weiterlaufen, dass die Mitarbeiter trotzdem ihren Lohn kriegen und die Kunden trotzdem ihr Ergebnis kriegen, also ihre Dienstleistung tatsächlich. Aber warum passiert es? Wie kommt es zustande, dass sich viele im Handwerk tatsächlich in so eine, wie soll ich sagen, stolze, aber undankbare Position manövrieren? Die meisten meiner Kunden haben eben im Handwerk gestartet und die sind Handwerker, wie ich tatsächlich auch. Handwerk ist einfach die schönste und zufriedenstellendste Arbeit, die man tatsächlich machen kann. Ist auch psychisch nachgewiesen an Burnout-Quoten, an Depressionen, an solchen ganzen Sachen, die weniger stattfinden, weil es einfach eine sehr, sehr wohltuende, schöne, befriedigende Arbeit ist. Deswegen arbeite ich auch gerne im Handwerk mit Handwerkern und weil ich genauso kultiviert worden bin. Da zum Beispiel auch Werte und solche Sachen alle noch Bestand haben oder stolz auf die Arbeit. Die meisten meiner Kunden haben tatsächlich angefangen, weil sie eben Mitarbeiter waren. Die haben eine handwerkliche Lehre gemacht, ganz normal. Und haben entweder dann den Trieb gehabt, sich selbstständig zu machen, oder sie waren halt in der Firma, die sie übernommen haben, einfach der beste Mitarbeiter. Sie waren der beste Handwerker, der beste auf dem Bau, die waren vielleicht die schnellsten, die pfiffigsten, die leistungsfähigsten oder hatten natürlich noch natürlich noch zusätzliche, wie soll ich sagen, Führungsattribute in die Wiege gekriegt von der Typologie her. Und dann ist es fast zwangsläufig, dass man eine Firma irgendwann übernimmt oder dass man vielleicht sich selbstständig macht oder den Lehrbetrieb, den Betrieb vom Vater etc. irgendeine Nachfolgeregelung eingeht. Und dann hockt man auf einmal da und ist irgendwie nicht nur mehr der Handwerker, der ausführt, sondern wir sind der Manager, der Geschäftsführer, der Verkäufer, der Projektleiter. Wir haben ganz, ganz viele Rollen. Also man sagt normalerweise im Unternehmertum haben wir ungefähr 5 verschiedene Rollen, die wir dann eingehen. Und dann ist der Handwerker oder Schreiner, wenn man so will, auf einmal nicht mehr der Schreiner, der für Montage, Produktion, Werkstatt zuständig ist, sondern er ist auf einmal eben der Manager, der Geschäftsführer, der Personalvermittler, der Rekruter, die Werbeagentur, der Vertriebler, der Seelsorger, der Strukturbauer und. Jetzt ist immer das Problem, dass eben genau dann selbstverständlich, was auch logisch ist, der Flaschenhals dann wieder beim Mitarbeiter ist, weil eben sehr, sehr viele Rollen hat und keine von denen so richtig abgegeben hat. Die Mitarbeiter haben bei den meisten Betrieben, die ich kennenlerne, keine ganz klare Zuständigkeit. Wer ist verantwortlich? Wer ist verantwortlich, wenn die Person nicht da ist? Und wo kriege ich Informationen, wie das funktioniert, wenn ich nicht 1:1 fragen kann, also wenn ich nicht zum Chef gehen kann? Und so wird halt zwangsläufig der Chef, egal ob 5 Mitarbeiter oder 25 im Handwerk, zwangsläufig zum absoluten Flaschenhals und zum Engpass der Firma, weil wir keine klaren Verantwortlichkeiten definiert haben. Wir haben uns nie damit beschäftigt, wie soll ich sagen, ein guter Handwerker zu sein, aber noch besserer Unternehmer zu werden, weil das ist halt leider auch der Job. Auch wenn viele meiner Kunden tatsächlich den Wunsch haben, Moritz, ich möchte mehr Zeit für mein Handwerk, ich möchte Zeit für meine Projekte, ich möchte auch mal mehr wieder auf die Baustelle gehen und nicht nur im Büro vergammeln. Und das kriegen wir auch alles hin. Aber es ist wichtig, dass du die Optionen hast. Es geht immer um Optionen und es geht nicht um müssen. Deswegen müssen wir Verantwortlichkeiten klären, wir müssen dich ein Stück weit aus dem Tagesgeschäft rausziehen und. Jetzt, wie können wir da prinzipiell vorgehen? Jetzt für dich, dass du aus dem Podcast direkt ein paar Tipps, Tricks mitnimmst oder Handlungsanweisungen, dass du dich ab morgen oder vielleicht ab heute sogar schon ein Stück weiter rauslösen kannst. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann hast du auch schon mal von der Not-to-Do-Liste, also Do-Not-Liste im Clockwood-English, wie mein Lehrer früher gesagt hat, eben bearbeiten. Das heißt, du solltest unbedingt aufschreiben, was du nicht mehr machen sollst oder nicht mehr machen möchtest. So fangen wir im Regelfall an. Das funktioniert sehr, sehr gut. Zum Beispiel, was weiß ich, kein Material mehr bestellen, Rechnungen nicht mehr nachfassen, Kundentermine nicht mehr legen, die ganzen Sachen tatsächlich. Schau mal nach, wo machst du so 20 Franken Arbeit, also irgendwie man sagt, man kann ein Praktikant, der 20 die Stunde kriegt oder ähnliches eben auch übernehmen, die Sachen gerne mal auf eine Liste packen. Wenn du das jetzt aufgeschrieben hast, was du gerne abgeben wollen würdest oder einfach nicht mehr machen möchtest oder solltest, weil es zu wenig Geld entfaltet und übertragbar ist, wo du jeder angelernte Praktikant relativ schnell machen kann, dann kommt bei dir immer Schritt 2. Schreib den Prozess mal auf und ich meine jetzt nicht digital, bau keinen Workflow, hol dir keine Agentur und nimm ein verdammtes Blatt, nimm einen verdammten Stift und schreib einfach mal auf, was das soll und was muss ich tatsächlich machen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du deinem Bäcker sagst, wie er sein Brot backt, aber wo er die Hände dranlegen soll, wie die Geräte funktionieren, wie die Software funktioniert, wie überhaupt die Schritte sind. Welche Informationen brauche ich an welcher Stelle? Das heißt, du schreibst einfach mal auf ein Blatt auf, was brauche ich tatsächlich für die Baustellenvorbereitung? Was brauche ich für die AWOR? Welche Informationen brauche ich für die Offertenerstellung? Und das schreibst du einfach mal Schritt für Schritt auf ein Blatt mit, wer macht was? Welches ist das Ziel? In welcher Geschwindigkeit? Dann, was sind die einzelnen Schritte? Wo muss ich hinklicken? Wie eröffne ich den Kunden? Welche Probleme habe ich dabei? Das schreibst du einfach mal bitte auf ein Blatt. Wenn du den Schritt aufskizziert hast, der muss nicht 100% sein, der wird 100%, wenn man ihn abgibt und dann eben nacharbeitet. Dann, wenn du das gemacht hast, dann überlegst du dir als erstes, wer kann eine zweite Verantwortung übernehmen? Du musst den Prozess nicht sofort abgeben. Es geht erstmal darum, dass wir die Sachen auf, breitere Schultern stützen. Das heißt, du kannst dir überlegen, welcher Mitarbeiter könnte für mich da zum Beispiel die Stellvertretung übernehmen, wenn ich jetzt Montag nicht mehr in die Firma komme. Und er kann auch dann mit deiner Schritt-für-Schritt-Anleitung gleich sich einarbeiten in das Thema. Du kannst aber natürlich auch, wenn du Mitarbeiter hast, die Kapazität haben, oder hoffentlich eine Assistenz, wenn du mal über 3-4 Mitarbeiter hast, dann sollst du eine Assistenz haben und Telefonistin, alles andere macht einfach keinen Sinn. Dann ist es so, dass du die Aufgabe dem Mitarbeiter übergibst und du übergibst dem Mitarbeiter nicht die Aufgabe 1:1, nur gezwungenermaßen. Im besten Fall gibst du ihm einfach deine Schritt-für-Schritt-Anleitung und er soll die nachvollziehen. Und wenn dann der Output, also das Ergebnis, was der Mitarbeiter dann mit deiner Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt, das zu deiner Zufriedenheit ist, dann funktioniert deine Anleitung auch und sonst muss man die Anleitung noch ein bisschen nachschärfen. Danach kannst du zum Beispiel sagen, ich übergebe die Verantwortung. Hier ist wichtig, Überschrift kennst du auch schon. Verantwortung ist kein Dürfen. Verantwortung ist keine Option. Die hat man oder hat sie nicht. Das heißt, du baust den Prozess auf, also du definierst, was du nicht mehr machen willst. Dann suchst du dir daraus eine Aufgabe oder einen Prozess, am besten die leichteste. Dann schreibst du einfach auf ein Blatt meine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Danach übergibst du die Arbeit an den jeweiligen Mitarbeiter mit einer Testphase. Das heißt, lieber Mitarbeiter, hier ist die Anleitung. Ich würde gerne, dass du am Montag das übernimmst. Zu den Zeiten solltest du das machen. Daran merkst du, dass das Ergebnis gut ist. Und die ersten 3 Wochen schaue ich noch mit drüber. Wenn die 3 Wochen vorbei sind, dann ist die Idee, wenn du es gut kannst, darfst du das vollständig für dich übernehmen und auch machen, wenn das Ergebnis stimmt. Ansonsten immer die Anleitungen nachbauen und nicht 1:1 erklären. Das 1:1 erklären ist einfach der Tod für alle, ist der Tod für Ehrlichkeit und ist der Tod für Selbstständigkeit. Wenn du meinem Kanal schon länger folgst, weißt du das, aber da wird es natürlich auch noch zukünftig einige Folgen mehr drüber geben über Eigenverantwortung, deswegen drück aufs Plus, folge mir, lass mal ein Abo da, dann kann man sich das nochmal anschauen und du kriegst einfach kostenlos mehr Tipps für deinen Handwerksbetrieb. Jetzt prinzipiell, du hast es definiert, Schritt-für-Schritt-Anleitung, den Mitarbeiter abgegeben, danach machst du die Testphase, 3 bis 4 Wochen. Und wenn der Output, also das Ergebnis, so zufriedenstellend ist, darf der Mitarbeiter das auch weiterhin übernehmen. Und danach schreibst du prinzipiell auf eine Verantwortlichkeitsmatrix. Ist auch in kleinen Handwerksbetrieben wichtig, wenn es nicht klar ist, wer ist Hauptverantwortlicher und wer ist Nebenverantwortlicher. Jede Aufgabe der Firma sollte einen Nebenverantwortlichen haben, wo eben eingesprungen werden kann, wenn der Hauptverantwortliche sich beim Faschingsgesaufe die Füße gebrochen hat oder auf die Fresse geflogen ist oder weiß ich nicht. Dann sollte ein anderer einspringen, der sollte das auch wissen. Und dann ist es nicht mal ganz so schlimm, wenn der nicht 100% diese Arbeit schon durchgespielt hat, weil er kann ja deine Unterlagen hernehmen, er kann ja die Anleitung nehmen, er kann das Schritt-für-Schritt-Merkblatt hernehmen und sich eben, auch wenn mühselig ist, aber einarbeiten und der Laden geht einfach weiter. Und das ist wichtig und das machen wir prinzipiell nachher in jedem Prozess der Firma. Und wenn wir den da relativ weit sind, dann wird der Chef auf natürlichem Weg überflüssig. Und dann ist es auch nicht mehr das Problem, daheim zu bleiben, weil das sollte das Ziel sein. Wenn man sich aus dem Tagesgeschäft rauszieht, geht es nicht darum, dass wir arrogant sind, dass wir uns zu fein sind für die Arbeit, sondern das hat was mit Verantwortung zu tun. Nur, wenn der Lohn und der Kühlschrank deiner Mitarbeiter nicht mehr in deinem eigenen Hintern hängen, dann haben wir eine solide, robuste Firma, wo die Mitarbeiter auch Geld kriegen und die Kunden ihre Dienstleistung, wenn wir nicht da sind. Und das sollte das Ziel für jeden sein. Weniger für dich, auch wenn du es nicht fühlst, aber für die Mitarbeiter und für den Kunden. Da finde ich das super wichtig. Weil die Mitarbeiter sind trotzdem ein Stück weit abhängig von uns, nicht andersrum. Wenn wir nicht arbeiten, kriegt der Mitarbeiter keinen Lohn oder zu spät Lohn. Und je nach Situation, du kennst deine Nasen auch, ist es mal schlecht, wenn der Lohn eine Woche später kommt oder ähnliches. Bei, ich würde sagen, 99% aller meiner Kunden ist das noch nie vorgekommen, weil es meistens Ehrenmänner sind, die noch Tradition und Stolz und Ehre in ihrem Beruf haben, was ich sehr, sehr geil finde. Aber es ist wichtig, niemand ist davor gefeilt im Leben eines Menschen, dass mal irgendwas passiert. Oder dass sich die Priorität im Leben verändert und wir jetzt einfach heute nicht zum Kunden gehen, dann muss es weitergehen. Deswegen beachte bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung oder das, was ich dir gerade mitgegeben habe. Das funktioniert genauso, wie ich es dir beschrieben habe. Es ist so, ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Handwerksbetrieben, also mit Schweizer Handwerksbetrieben, jetzt, ich glaube, seit 8 oder 9 Jahren schon. Generell deutschsprachigen Handwerksbetrieben bin ich jetzt schon seit fast 20 Jahren mit den Inhabern, mit den Betriebsleitern, mit den Geschäftsführern am Start. Ich coache, ich berate und ich bin mein ganzes Leben schon in der Handwerksbranche unterwegs. Es ist so, wenn ich jetzt die Betriebe anschaue, die eben, wie soll ich sagen, nicht nur eine gute Firma haben, sondern auch vor allem die Menschen, die eine gute Lebensqualität haben. Und darum geht es doch eigentlich. Es geht doch weniger um die Asche, sondern mehr um die Lebensqualität, die du hast. Und wenn ich die jetzt alle, die ich kennengelernt habe, was mehrere tausend waren in meinem Leben, die haben alle das Gleiche. Oder alle das Gleiche gemeinsam. Der Chef hat aufgehört, unentbehrlich zu sein. Der Chef hat aufgehört, der wichtigste Mitarbeiter zu sein und das fängt im Kopf an. Und zwar anstatt der wichtigste Mitarbeiter zu sein, hat er angefangen, Systeme aufzubauen, die ohne ihn laufen, Prozesse, Checklisten und ganz klare Verantwortlichkeiten. Und das haben alle Firmen, wo der Chef eine gute Lebensqualität hat, aber auch genug Geld verdient und eine solide Firma aufgebaut hat, alle gemeinsam. Das ist keine Magie, das ist einfach Handwerk, aber eben nicht das Handwerk des Schreiners, des Metallbauers oder des Küchenhändlers, sondern es ist das Handwerk des Unternehmens, das Handwerk der Unternehmensführung und das kann man lernen wie jedes andere auch. Und das sollte man auf jeden Fall machen, umso früher, umso besser, weil dann muss man weniger Probleme und Fehler sammeln. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Kunden zum Beispiel geredet, wir ziehen einige Kunden daraus aus dem Tagesgeschäft, nicht weil sie weniger arbeiten wollen, sondern weil die einfach Bock auf was anderes haben. Immobilienfirma oder Immobilienprojekte sehr häufig. Oder die haben irgendwie privaten Anliegen, züchten Bienen, backen Brot, keine Ahnung, die wildesten Sachen. Aber es geht darum, dass wir nicht faul sind, sondern Zeit für anderes haben, weil das Leben zu kurz ist, sich immer nur mit einem zu beschäftigen. Und genau der Betrieb, es war ein Schreiner, lass mich lügen, 7, 8 Mitarbeiter. Und der hat mir auch gesagt, weißt, der war jetzt krank, irgendwas war, der konnte nicht arbeiten gehen, ist 4 Tage später wieder in die Firma und was war los? Einfach gar nichts. Die Mitarbeiter haben einfach weitergearbeitet, es ist kaum aufgefallen, dass er nicht da war tatsächlich. Und das ist natürlich riesen Bonus. Und er hat mir auch gesagt, weißt du, Moritz, vor einem Jahr wäre das 100% unmöglich gewesen. Wenn ich nicht gekommen wäre, wäre die Firma einfach Stillstand gegangen, die Mitarbeiter hätten sofort angefangen, Kaffee und Bier zu saufen und wäre nicht mehr viel passiert. Aber nicht, weil die Mitarbeiter schlecht sind, sondern weil die Führung schlecht war oder nicht klar ist und alles bei ihm ist. Und so konnte der jetzt einfach mal 3, 4 Tage daheim bleiben, sich schön auskurieren, sich um die Frau kümmern oder was auch immer sonst immer ansteht. Bei ihm war es jetzt tatsächlich leider eine Krankheit, wo man eben hin musste und es heilen musste, ohne Aufschub. Und er konnte eben nach 9 Monaten Coaching hatte die Firma mit 7, 8 Mitarbeitern schon so strukturiert, dass es geht. Und ich höre jetzt schon wieder die Leute, ja Moritz, das geht doch nicht, ich muss doch alles, ich finde keine Mitarbeiter, bla bla bla. Das ist totaler Bullshit, tut mir leid. Es geht nicht darum, dass wir keine Projektleiter herzaubern oder backen können, es geht darum, dass die meisten Handwerksbetriebe die falschen Leute suchen. Und wenn sie dann, die falschen Mitarbeiter gefunden haben, eben den Projektleiter, den Montagemitarbeiter, den Verkäufer, dann kriegen sie ihn nicht eingearbeitet und dann ist das Drama noch größer, weil wir 100.000 Franken verschleudert haben mit einem Mitarbeiter, der jetzt an der falschen Zeit gekommen ist, den wir nicht eingearbeitet haben und der dann wieder gekündigt hat, weil wir ihn nicht richtig geführt und geschult haben, Punkt. Und das ist eher das Problem, es geht gar nicht um das Recruiting. Das Problem ist, dass wir die falschen Leute einstellen. Deswegen spart euch gerne die Meinung. Wenn ihr der Meinung seid, es geht nicht, dann probiert es bitte gar nicht und wartet einfach, bis der Laden zu ist. Punkt. Es tut mir leid, dass ich so sage. Aber alle, die es probieren, alle, die sich da Informationen holen, die schaffen das tatsächlich auch. Egal, ob ich 5 Mitarbeiter habe oder 50. Das funktioniert, das machen wir jeden Tag und beweisen wir seit über 10 Jahren, dass es funktioniert. Jetzt ist so, du weißt grob, was du machen sollst. Ich habe es dir vorher beschrieben, mach das bitte. Schreib das auf, es geht nicht um dich, es geht um deine Familie, es geht um deine Mitarbeiter, es geht um deine Kinder, weil die Zeit kriegst du nur einmal, beziehungsweise kriegst du nie wieder zurück und das ist was ich wirklich schade finde. Ich und meine Kunden sind nicht die, die jetzt einfach dem Geld hinterherlaufen, weil, wie soll ich sagen, der Leichenwagen kommt ohne Anhänger und das ist bei meinen Kunden tatsächlich auch relativ gut verbreitet. Da geht es nicht darum, dass wir 1 Million im Jahr verdienen. Es geht darum, dass das Geld einfach nicht zu wenig ist. Und dann geht es mehr um Lebensqualität. Es geht um das Gefühl, was wir haben, wenn wir aufstehen. Es geht um das Gefühl, was wir haben, wenn wir in die Firma gehen, wenn wir heimgehen, wenn wir uns mal einen freien Freitag gönnen oder am Samstag eben mit der Familie verbringen können, mit gutem Gefühl abschalten können, es genießen können, weil wir wissen, wir haben es im Griff. Es geht viel mehr bei meinen Kunden darum, als jetzt mit dem scheiß Privatjet durch die Gegend zu fliegen, was mir auch viel zu schnöde ist, viel zu plump ist, viel zu flach ist. Deswegen arbeite ich eben auch viel lieber mit Handwerksbetrieben als mit anderen Branchen zusammen, weil da eben Werte noch zählen und das ist mir sehr, sehr wichtig. Also du weißt jetzt, was du machen sollst. Wenn du auch in der Situation bist, wie oben beschrieben, du weißt nicht genau, wie hinschauen, du weißt nicht genau, wie rauskommen aus der Situation, schreib mir bei Instagram, komm auf meine Webseite, melde dich einfach bei mir. Wir schauen einfach mal, wo dein größter Hebel ist. Ist wichtig, es ist kein wirkliches Verkaufsgespräch, wir erzeugen auch keinen Druck. Es ist ein Gespräch einfach unter Leuten, die Handwerk verstehen, die Wissen austauschen und du bekommst sofort den größten Hebel, du bekommst sofort anwendbare Maßnahmen. Kannst du jeden fragen, der jemals bei mir in einem Beratungsgespräch war. Das ist kein pushy Verkäufer-Ding. Da geht es wirklich darum, deine Situation zu analysieren, dich als Mensch und zu schauen, wo können wir helfen, wo ist der Engpass und was ist dein größter Hebel. Jetzt bin ich extrem gespannt. Wenn du mir in die Kommentare schreiben würdest, was ist dein nächster Schritt? Was nimmst du mit? Wie ziehst du dir raus? Was sind deine Ziele? Haus mal rein, mich interessiert es auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und wichtig, bleib hungrig auf das Leben und hab Spaß dabei. Bis bald, dein Moritz.